Ja, guten Morgen zusammen. Ist ja eine familiäre Runde heute, aber nichtsdestotrotz möchte ich weitermachen mit meiner Predigtreihe. Das war schon eine super Einleitung, das letzte Lied. Da dreht sich ungefähr so um dieses Thema. Wir sind jetzt mittlerweile bei Teil 4 angekommen. Insgesamt geht es hierbei um die Nachfolge, um unser Glaubensleben, das, was wir heute behandeln. Welche Schritte brauche ich oder braucht es, um Gott näher zu kommen? Darum geht es eigentlich in dieser Stiftshütte. Und jede Position, die da angeführt wird in der Stiftshütte, zeigt so einen Aspekt von dem Weg, den der Mensch gehen kann zu Gott hin. Und das hat natürlich auch eine Reihenfolge und da halten wir uns auch dran. Ich gehe noch mal kurz durch. Im ersten Teil ging es darum, Ehrlichkeit zu mir selber und Gott gegenüber. Das ist so eine Grundregel. Wenn wir mit Gott zu tun haben, dann müssen wir ehrlich werden. Ohne Ehrlichkeit kommen wir einfach nicht weiter. Das ist, wenn ihr jetzt ein Problem habt mit jemand anderen und der andere ist jetzt nicht ehrlich. Ihr könnt noch so viel diskutieren. Ihr kommt nie auf den Punkt, dass es irgendwann besser werden kann. Ihr könnt nichts ausräumen, weil die Wahrheit nicht auf dem Tisch liegt. Und darum ist die Ehrlichkeit einfach so wichtig für Gott, dass wir uns selber Dinge eingestehen, dass wir ehrlich zu uns selber sind und eben auch das Gott mitteilen. Und dann gibt es einfach eine Sache, wo man sich begegnen kann und dann kann Gott auch wirken. Der zweite Teil ging um das Tor. Vielleicht können wir das Bild einfach nochmal einspielen. Geht nicht? Gar nicht mehr? Okay. Gut, schade, sonst hätte ich eben das ganze Bild nochmal gerne gehabt von der Stiftshütte, dass man da mal so einen Gesamtblick drauf werfen kann. Wenn es nicht geht, dann muss es so gehen. Also man sieht die Stiftshütte, da geht es um den ersten Eingang. Ah ja, genau, ihr seht jetzt, ringsherum ist jetzt so ein Zaun gespannt. Und vorne ist die breite Tür. Das heißt, ich komme gar nicht in dieses Innere, ich komme gar nicht zu dieses Heiligtum hinein, weil alles ringsherum geschlossen ist, nur durch diese Tür. Es gibt einen Eingang, der ist sehr breit, aber es gibt halt nur einen Eingang. Und das ist das Zeichen für Jesus. Das war dann in dem zweiten Teil, haben wir das besprochen. Das heißt, es gibt keinen Zugang zu Gott, der nicht über Jesus geht. Das war dieser Teil. Lass das ruhig noch ein bisschen dran. Das zweite war das Bild für Jesus. Der dritte Teil ist der Brandopferaltar. Das ist auch sofort das erste Teil nach dem Eingang, dieses viereckige Kasten. Da hatten wir drüber gesprochen. Das ist auch ein Bild für Jesus am Kreuz. Der Opferaltar, Brandopferaltar. Und wenn wir die beiden Punkte zusammennehmen, das Tor und der Brandopferaltar, das ergibt quasi unsere Bekehrung. Das ist die Wiedergeburt, erleben wir da an diesem Brandopferaltar. Der Geist führt uns zum Tor und dann ist es an uns, durch diese Tür zu gehen. Und dann bin ich schon mal drin. Das wirkt der Geist. Und wenn ich weitergehe zum Altar, zum Kreuz Jesu, sage ich mal, und da meine Sünden bekenne, dann bekomme ich Vergebung und dann bin ich gerettet. Dann bin ich ein Gotteskind. Dann bin ich versetzt. Dann bin ich Insider. Dann bin ich sogar Priester. Ein Priester Gottes bin ich dann. Darum ging es dann hier. Und das zusammen, das heißt, dahinter ist dann, ab da ist die Bekehrung. Da gehöre ich vollkommen dazu. Und jetzt kommen wir zu dem dritten. Das ist so ein rundes Teil dahinter. Das ist das Waschbecken. Das möchte ich heute besprechen. Das hat natürlich auch was Genau. Das ist so ein schematisches Bild. Man weiß nicht, wie das wirklich ausgesehen hat. Es gibt keine Maße. Es gibt nur einfach, dass es dreiteilig war oder drei Komponenten hat. Da kommen wir nachher noch zu. Da sage ich gleich noch was zu. Aber so könnte es vielleicht ausgesehen haben. Gut. Ich möchte als erste Bibeltextstelle möchte ich den Hebräer 12 lesen, den Vers 14. Jagt dem Frieden nach mit jedermann und der Heiligung, ohne die niemand den Herrn sehen wird. Also Heiligung ist ein ganz wichtiges Thema und das beinhaltet auch so ein bisschen dieses Becken. Darum geht's heute. Heiligung, könnte man sagen, ist die Feineinstellung für unser Leben mit Gott. Unsere Sünden sind vergeben, die Richtungswechsel, Buße ist getan, Richtungswechsel, das ist alles gegeben. Aber jetzt kommen so die Feinjustierungen. Als Christ sündigen wir noch, wir fallen noch, wir gehen mal unsere eigenen Wege. Und da braucht es immer wieder eine Reinigung zwischendurch. Und das passiert an diesem Punkt. Heiligung heißt, ich ordne mich Gottes Willen unter. Und Heiligung heißt, ich lasse mich korrigieren von Gottes Wort. Ich lasse mich korrigieren. Und das ist Unterordnung. Und Unterordnung heißt Anbetung. Und wir müssen uns nicht jedem unterordnen, aber es ist wichtig, dass wir uns Gott selber unterordnen, seinem Wort unterordnen. Das ist erstmal ganz wichtig. Zwischen dem Brandopferaltar und dem Zelt der Begegnung befindet sich dann jetzt dieses eherne Becken. Okay. Dazu möchte ich jetzt nochmal was lesen aus dem 2. Mose. Da geht es jetzt eben drum, um diese Beschreibung. 2. Mose 30. Die Verse 17 und 18. Und der Herr redete mit Mose und sprach, du sollst auch ein Becken aus Kupfer, in anderen Überlieferungen heißt es aus Erz, machen, mit einem Gestell aus Kupfer zum Waschen und sollst es setzen zwischen die Stiftshütte und den Altar und Wasser hineintun. Soweit erstmal. Also, wie es genau aussah, habe ich eben schon gesagt, das weiß man nicht so genau. Wie groß es war, es werden keine Angaben gemacht. Das heißt, da werden wir so ein bisschen alleingelassen in dem Punkt. Und dann habe ich mir gedacht, vielleicht liegt es auch daran, es geht hier um Gnade letztendlich. Gnade und Vergebung. Um Reinigung, um Korrektur. Und ich glaube, wenn man ein Maß gesetzt hätte, das soll so und so groß sein, dann würde man vielleicht hineininterpretieren, dass die Gnade auch Grenzen hat. Dass Vergebung auch eine limitierte Maße ist. Aber dadurch, dass keine Maße angegeben werde, würde ich mal für mich so jetzt daraus ziehen, dass Gottes Gnade auch kein Ende hat, kein Maß hat. Es gibt kein zu viel. Wir können immer wieder von Neuem zu Jesus kommen. Wir können immer wieder neu um Vergebung bitten. Immer wieder neu. Es gibt keine Grenze. Dieser Gedanke tut mir sehr gut. Und ich glaube, jedem Einzelnen von euch auch. Dann möchte ich noch kurz in Kapitel 38 was lesen. Zu dieser Stelle kommen wir gleich noch wieder zurück. Na. 38, Vers 8. Und er machte das Becken aus Kupfer oder Erz und sein Gestell auch aus Kupfer von den Spiegeln der Frauen, die vor der Tür der Stiftshütte Dienst taten. Also dieses Becken wurde gemacht aus Spiegeln der Frauen. Wir hatten natürlich keine Glasspiegel, so hochreflektierendes Zeug, wie wir heute haben, wo man jedes kleinste Fitzelchen sieht, sondern das war glatt poliertes Metall. Da konnten die sich drin spiegeln und das diente dann eben so als Spiegel halt. Da kann man sich drin begucken. Und eine zweite Sache vielleicht erst noch. Wir sehen jetzt, das Becken hatte einen Fuß. Dann das Becken, Teil 2. Wasser drin, Teil 3. Da sieht man vielleicht auch wieder 3, ist die Zahl Gottes, die Dreieinigkeit, dass vielleicht eben auch da alles Vater, Sohn und Heiliger Geist in diesen Komponenten zusammenwirken. Das nochmal so nebenbei. Es war ein gut reflektierendes Becken und die Priester konnten ihr Spiegelbild in diesem Wasser sehen. Das hat was mit Selbsterkenntnis zu tun. Und Wasser ist immer ein Zeichen für das Wort Gottes. Und wenn ich mich da drin betrachte, dann erkenne ich auch was von mir. Und wenn ich mich im Wort Gottes betrachte und mich spiegle, dann erkenne ich auch, was mit mir wirklich los ist. Ich gehe nochmal kurz zurück. Kapitel 30. Da wollte ich nochmal die nächsten Verse lesen, 19 bis 21. Also die haben da, damit man da Wasser hineintut, dass Aaron und seine Söhne ihre Hände und Füße darin waschen, wenn sie in die Stiftshütte gehen oder zum Altar, um zu dienen und Feueropfer zu verbrennen für den Herrn, auf dass sie nicht sterben. Das soll eine ewige Ordnung sein für ihn und sein Geschlecht bei ihren Nachkommen. Das heißt, die sollen sich reinigen darin. Stellt euch vor, du gehst da jetzt erstmal hin als Priester. Wir sind jetzt Priester. Wir gehen zu diesem Becken und sehen uns. Die Frage ist jetzt, was sehen wir da, ne? Und ohne Reinigung, erstmal muss man, man sieht sich, es kommt eine Selbsterkenntnis und dann wird gereinigt, weil man es nötig hat. Und ohne diese Reinigung kein Dienst. Wieder zu der einen Seite, man sah das Becken jetzt. Auf der einen Seite, wenn man weitergeht, ist das Heiligtum. Das heißt, ob die Priester jetzt ins Heiligtum gehen, einen geistigen Dienst verrichten in dem Sinne, oder zum Altar gehen, so ein handfester Dienst, wenn wir mit Leuten sprechen, von Jesus erzählen, oder ob wir andererseits Fürbitte leisten, in Gebet eintreten, vielleicht am Wort dienen. Das ist eigentlich egal. Diese Reinigung ist eigentlich immer Grundvoraussetzung für einen Priester. Dieses Reflektieren im Wort Gottes ist eine Grundvoraussetzung, dass ich überhaupt erstmal anfange, was für Gott zu machen. Das lese ich so daraus. Reflexion und Korrektur im Wort. Durch die Offenbarung, wie bin ich eigentlich? In Epheser 5, mal sehen, Epheser 5, Vers 25 bis 27. Ihr Männer, liebt eure Frauen, wie auch Christus die Gemeinde geliebt hat. Und hat sich selbst für sie dahingegeben, um sie zu heiligen. Er hat sie gereinigt durch das Wasserbad im Wort, damit er sie vor sich stelle als eine Gemeinde, die herrlich sei und keine Flecken oder Runzeln oder etwas dergleichen habe, sondern die heilig und untadelig seid. Erst ist natürlich verwunderlich, dass ich jetzt so mit Mann und Frau anfange, aber genau das ist das Bild, was Gott immer verwendet, wenn er von der Gemeinde spricht. Wir sind seine Braut und er ist der Bräutigam. Dann ist es auch ganz naheliegend, dass er vergleicht, ihr Männer liebt eure Frauen, wie Christus die Gemeinde geliebt hat. Hey Männer, wir haben viel Arbeit vor uns. Das kriegt man nicht so leicht hin. Da ist noch viel Luft nach oben. Und er hat sich selbst dahin gegeben, das heißt ohne seinen Tod, ohne seinen Opfertod, hätte er diese Position niemals einnehmen können, dass er uns heiligt und dass er uns gereinigt hat im Wasserbad des Wortes. Und das bedeutet das da vorne. Damit unsere Runzeln, unsere Flecken, der Dreck, damit alles abfällt, damit wir wieder sauber sind. Das ist das Ziel dieses Beckens. Veränderung. Wir brauchen Veränderung, weil wir noch lange nicht so sind, wie Gott uns eigentlich ganz gerne haben wollte. Da fehlt noch was. Aber er arbeitet an uns. Er verändert uns. Das ist wichtig. Hebräer 12, 14 haben wir eben schon gelesen. Da ging es dann um die Heiligung, um Veränderung. Ohne Veränderung wird oder ohne Heiligung wird niemand den Herrn sehen. Es kommt nicht auf Perfektion an. Wir müssen nicht perfekt sein, um Gott sehen zu können, weil da kommen wir nie hin. Die Messlatte ist viel zu hoch, das schaffen wir gar nicht. Es kommt aber darauf an, dass wir auf dem Weg sind, dass wir in diesem Prozess sind, dass wir in diesem Prozess bleiben, dass wir uns dem Wort Gottes weiter aussetzen, dass wir uns weiter spiegeln und weiter verändern lassen. Ich denke da gerade so an den Tschecher am Kreuz. Der hatte keine Möglichkeit mehr, irgendwas Gutes zu tun, sich großartig zu verändern. Dafür war die Zeit gar nicht. Der hing da neben Jesus. Und Jesus, er hat nur gesagt, gedenke meiner. Und Jesus sagt, heute noch werden wir beiden zusammen im Paradies sein. Er war auf dem Weg, er war in diesem Prozess. Darauf kommt es an. Ich weiß nicht, wann ich abberufen werde. Das hätte schon ein paar Mal passieren können. Aber Gott hat mich da rausgeholt. Ich weiß nicht, wann einer von euch stirbt. Keine Ahnung, aber wir werden nicht sterben, weil wir perfekt sind. Wir werden in diesem Prozess vielleicht herausgenommen aus dem Leben. Und das ist wichtig, dass wir dranbleiben. Es ist schön, perfekt, und wir sollen diesem vorgesteckten Ziel auch nachjagen. Diese Perfektion, wir sollen werden wie Jesus. Zieht euren alten Leib ein und zieht Christus an, das sagt die Bibel. Also wir sollen dem schon nachjagen, aber es kommt nicht aus Perfektion an, weil Jesus war perfekt für uns und darin haben wir Gerechtigkeit. Das ist das, was zählt. Wir können den Herrn zwar sehen, ohne Heiligung kommen wir auf dieser Erde ihm aber nicht näher. Ich glaube, das ist das, was diese Textstelle so bezeichnet. Wir kommen ihm nicht näher, wenn wir uns nicht dem Wort Gottes aussetzen, wenn wir uns nicht seiner Korrektur aussetzen und dieser Selbstreflexion. Heiligung heißt, sein Wille über den meinen stellen. Gelingt mir das immer? Ganz bestimmt nicht. Dafür ist mein Ego noch viel zu groß, glaube ich. Aber ich arbeite dran, in diesem Prozess bleiben. Das ist wichtig. Das bedeutet auch, ich muss ehrlich sein zu mir selber. Hey, ich krieg's nicht hin. Aber ich traue auf den, der es für mich hingekriegt hat und dessen Gerechtigkeit vor Gott zählt. Die gilt vor Gott. Seine Gerechtigkeit, Jesu Gerechtigkeit. Das ist unsere Hoffnung. Ein Spiegel kann man jetzt auf zweierlei Arten gebrauchen. Ja? Erstens, man kann hineinschauen und sagen, hey, sehe ich gut aus. Ist ja alles perfekt. Die Haare sitzen und ja, bei mir jetzt gut rasiert, würde ich mal sagen. Und ist alles in Ordnung, alles prima. Man kann das auch geistig übertragen. Hey, ich als Christ, Bombe. Die meisten sind nicht so toll drauf. Ich lese immer eine Bibel und ich bete und eigentlich ist ja alles tutti. Hä? Alles in Ordnung. Das hat aber was von Eitelkeit. Das spiegelt nicht unbedingt die Realität wider. Die zweite Möglichkeit ist, ich schaue in den Spiegel und sage, oh, ich habe da noch ein bisschen Brokkoli zwischen den Zähnen. Das heißt, eine Spiegelung, selbstkritisch hineinschauen, im Wort lesen und sagen, hey, ist das mit mir vereinbar, das, was ich da lese? Ist das so bei mir? Oder fehlt da noch was? Ist da noch irgendwas, eine Diskrepanz? Ist da noch irgendwie Abstand da? Das ist selbstkritisch. Das ist Spiegelung der Realität. Und die führt zur Korrektur. Und das ist das, was wir brauchen. Korrektur. Die Frage ist dann, bin ich der Maßstab, wenn ich in den Spiegel schaue? So, hey, ist eigentlich ganz in Ordnung so, wie ich bin. Ja, nach meinen Maßstäben, ich meine, so sollte das laufen und so sollte das aussehen, ist ja alles in Ordnung. Dann komme ich immer irgendwie zu einem falschen Ergebnis. Ich halte mich immer für ganz toll. Ich spreche doch mit den Leuten, die sagen, wieso, was habe ich denn Böses getan? Ich habe keinen umgebracht, ich bin nett zu den Leuten. Pff, was soll denn? Was will Gott denn von mir? Ist doch alles in Ordnung. Das ist, wenn ich selber der Maßstab bin, wenn ich selber den Maßstab festlege. Oder ist Jesus mein Maßstab? Dann kommt Selbsterkenntnis, aus der Selbsterkenntnis kommt Korrektur oder Heiligung. Ja? Und dann bin ich schon auf dem richtigen Weg. Das Wasser in diesem Becken ist eigentlich das Wort Gottes. Und das Wort Gottes, wissen wir, ist Jesus. Das ist wichtig. Reinigen. Reinigen mit Jesus, durch Jesus. Das Schöne an Gottes Wort ist, dass er dich niemals da stehen lässt, wo du gerade stehst. Dasselbe Wort, was uns Offenbarung schenkt. Das heißt Offenbarung, guck mal, da ist noch Brokkoli zwischen meinen Zähnen. Ja? Wie bin ich wirklich? Wo fehlt noch was bei mir? Der Blick ins Becken. Genau das gleiche Wort reinigt uns auch, damit wir Jesus ähnlicher werden. Und das ist Heiligung. Das haben wir im letzten Lied eben auch schon so gesungen, Unterordnung. Und das Ganze hört sich natürlich so ein bisschen drückend an. Ja? So, da wird wieder was verlangt von mir und ich muss wieder und jetzt muss ich und so. Dazu möchte ich den 2. Korinther noch lesen. Da steht noch was. Na? 2. Korinther 3, 17 und 18. Der Herr ist der Geist. Wo aber der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Nun aber schauen wir alle mit aufgedecktem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn wie in einem Spiegel. Und wir werden verklärt in sein Bild von einer Herrlichkeit zur anderen von dem Herrn, der Geist ist. Das Ganze ist in einem Kontext geschrieben. Da wird Mose beschrieben, als er auf dem Berg war und er musste dann einen Sack über den Kopf ziehen, weil die Herrlichkeit so stark war, dass er die Leute geblendet hat. Dessen Angesicht hat so geleuchtet. Und da wurde das zugedeckt, damit die Leute nicht mehr so von dieser Herrlichkeit Gottes geflasht waren. Und über dieses Abdecken geht es auch. Und wenn wir von der Freiheit sprechen, hier in diesem Zusammenhang, dann heißt es auch, die Freiheit sehen zu können. Die Freiheit von diesem Abgedecktsein. Israel hat heute noch eine Decke des Nichterkennens über sich. Die erkennen den Messias noch nicht. Und erst kurz vor Schluss wird diese Decke abgenommen und dann wird sich das Volk Israel bekehren. Dann werden sie die Freiheit haben zu erkennen. Und genau diese Freiheit ist jetzt hier auch gemeint. Wir haben erstmal, dass es kein Zwang ist, sondern letztendlich ein inneres Verlangen danach, Gott zu gefallen, und zum anderen eine Freiheit, überhaupt sehen und erkennen zu können. Diese Decke, dieser Schleier ist uns weggenommen. Wir können die Herrlichkeit Gottes sehen in Gottes Wort. Das ist aufgedeckt. Wir haben die Freiheit zu sehen. Das ist ein Geschenk, eine Offenbarung. Das kann kein natürlicher Mensch. Das kann nur der Geist Gottes in uns bewirken. Wenn wir Gottes Kinder werden, dann haben wir die Sicht, diese geistige Sicht. Das ist, da sind wir reich beschenkt mit diesem Aufgedecktsein. Reich beschenkt. Und Heiligung ist ein natürliches Bedürfnis des geistigen Menschen. Das geistige Leben, das möchte geistig leben. Und das möchte Gott gefallen. Und das möchte Veränderung. Dass er sagt, ich will das, was ich immer tue. Macht nichts. Das will ich eigentlich gar nicht. Sondern ich möchte Gott gefallen. Gut, das Fleisch in uns, also der natürliche Mensch, wie man so schön sagt, der widerstrebt natürlich. Mein Ego, der will das gar nicht. Und das ist dieser Kampf, den wir immer haben. Der geistige Kampf. Das sagt der Paulus, das, was ich tue, das will ich eigentlich nicht. Und das, was ich will, das ist immer dieser Widerstreit. Das ist einfach in der Natur. Das ist unser Kampf, das ist uns da auferlegt. Aber wir haben die Freiheit zu sehen. Das finde ich wunderbar. Finde ich großartig. Jetzt gehe ich noch ein Kapitel weiter. 2. Korinther 4, Vers 6. Da steht dann, denn Gott, der sprach, Licht soll aus der Finsternis hervorleuchten. Der hat einen hellen Schein in unsere Herzen gegeben, dass durch uns entstünde die Erleuchtung zur Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes in dem Angesicht Jesu Christi. Das ist jetzt so ein bisschen mit der Kirche ums Dorf, finde ich so, vom Text her. Aber letztendlich sagt es, Licht soll aus der Finsternis hervorleuchten. Das ist der Altar. Da wird Licht in uns hineingelegt, indem wir uns Jesus, indem wir bekehrt werden. Es steht dann auch, der hat einen hellen Schein in unser Herz gegeben. Also das haben wir. Nicht das könnte vielleicht und nein, das hat er, das haben wir. Dieses Licht, dieses neue Leben haben wir geschenkt bekommen. Das ist in uns. Das ist dieses Licht. Durch uns entstünde die Erleuchtung zur Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes. Herrlichkeit Gottes übersetze ich immer ganz gerne mit Charakter Gottes, wie Gott ist. Das heißt, dass durch uns entstünde Erleuchtung, also das heißt, dass die Menschen Gott in uns erkennen durch Jesus Christus. Das Licht in uns, dass die Menschen das sehen, wie Gott ist, seine Herrlichkeit, sein Charakter. dass sie das durch Christus sehen in uns, Christus, der in uns ist. Das heißt, wir sollen immer Jesus immer ähnlicher werden. Wenn wir Jesus ähnlicher werden, dann nehmen wir auch seinen Charakter an, stückweise. Noch sehr mangelhaft, ganz gewiss, aber immer ein Stückchen mehr. Und wenn die Leute uns sehen, mit uns sprechen, dann sehen sie ein klein bisschen von dem, wie Gott eigentlich ist. Und das sollen wir machen. Dazu sind wir berufen. Christus einfach deutlich machen, sichtbar machen. Das ist ein wohlgefälliges Opfer vor Gott für unser Leben. Am Altar haben wir unsere Herzen, unseren Verstand und unsere Handlungen und unsere Lebenswege Gott untergeordnet. Auch den Verstand. Als ich das erste Mal so gelesen habe, habe ich gedacht, Verstand wirklich? Ja, ich denke schon. An einer Stelle heißt es, dass Gott uns einen Frieden gibt, der höher ist als unser Verstand. Das heißt, dann ordnen wir auch unseren Verstand Gottes Wort unter. Ich denke, so ist es gemeint. Das heißt, Frieden trotz der Widrigkeiten, wo unser Verstand sagt, das funktioniert nie. Aber wenn Gottes Wort sagt, so ist es, dann wird es so. Ganz klar. Also höher als unser Verstand. Das heißt, am Altar, in dem wir uns Christus hingegeben haben, in dem wir uns haben reinigen lassen und Jesus in unser Leben eingelassen haben, haben wir diese Aspekte in unserem Leben ihm untergeordnet. Und indem wir am Becken anhalten, lassen wir diese Aspekte unseres Lebens reinigen für den Dienst. Gott reinigt die Hände, damit unser Händewerk sauber ist. Und er reinigt unsere Füße, damit unsere Wege gut sind, heilig sind, damit sie gerecht sein können, unsere Wege. Darum brauchen wir immer wieder diese neue Ausrichtung, immer wieder Korrektur. Man schweift so schnell ab, aber Gottes Wort gibt uns Licht auf unserem Weg. Ich möchte noch im Römer lesen, Kapitel 12, Vers 1 und 2. Ich ermahne euch nun, liebe Brüder, durch die Barmherzigkeit Gottes, dass ihr eure Leiber hingebt als ein Opfer, das lebendig, heilig und Gott wohlgefällig ist. Das sei euer vernünftiger Gottesdienst. Und stellt euch nicht dieser Welt gleich, sondern ändert euch durch Erneuerung eures Sinnes, damit ihr prüfen könnt, was Gottes Wille ist, nämlich das Gute und Wohlgefällige und Vollkommene. Das heißt, wir brauchen diese Korrektur, damit wir überhaupt in der Lage versetzt werden, dass wir das prüfen können, was ist das Gute, was ist das Wohlgefällige und was ist das Vollkommene. Das kommt alles letztendlich von Gott. Auch da oben, das im ersten Vers, da steht, dass er Leiber hingebt als ein Opfer, das lebendig, heilig und Gott wohlgefällig ist. Das kommt auch von Gott. Lebendig, er hat uns lebendig gemacht, Licht in uns gesendet, heilig, durch das Wasserbad gereinigt und Gott wohlgefällig. Das ist der Maßstab Gottes, den wir da ansetzen. Es kommt alles von Gott. Der Maßstab und das Licht in uns, er hat uns wiedergeboren, er hat uns neues Leben gegeben und er hat uns gereinigt, geheiligt. Das ist das, was Gott möchte, damit wir prüfen können, was das Gute, das Wohlgefällige und das Vollkommene ist. Ja. Noch eine Bibelstelle. 1. Korinther 11, Vers 31. Ja, das heißt, im Kontext geht es da um das Abendmahl. Und das ist dann im Anschluss daran, wenn wir uns selber richteten, so würden wir nicht gerichtet. Das kommt im Anschluss an die Einsetzungsworte. Das heißt, bevor wir das Mahl nehmen sollten, sollten wir uns selbst prüfen und eben diese Korrektur ausführen. Wenn du was gegen deinen Bruder hast, dann geh dahin und so weiter und bring das in Ordnung vor Gott. Das ist diese, ja, das ist diese Selbstprüfung. Durch das Wort können wir uns selbst entdecken, ja? Dann kommt die Korrektur, weil wir sehen, es ist was nicht in Ordnung. Und dann kommen wir auch mit Gott ins Reine. In Vers 28 heißt es aber, der Mensch prüfe aber sich selbst. Das ist uns verordnet, diese Selbstprüfung, dieser Blick in dieses Becken, in dem Wort Gottes, diese Spiegelung. Und dann können wir eben auch reflektieren, was wirklich in unserem Leben ist. Und ich glaube, Gott schenkt dann Offenbarung, was vielleicht nicht in Ordnung ist. Und er ist so gnädig, dass er uns nicht alles auf einmal zeigt. Wir werden komplett überfordert, total. Aber so Schritt für Schritt. Und das ist der Glaubensleben. Eins nach dem anderen fällt von uns ab. Gott ist der, der die Reben beschneidet. Nicht die Geschwister, die anderen, nein, in Gottes Wort. Er beschneidet. Und er macht es gut. Und er verkrüppelt auch nicht. Er schneidet nicht an den falschen Stellen. Und darum brauchen wir diese Korrektur in seinem Wort. Da müssen wir drin leben. Und ich glaube, da reicht nicht der Sonntagsmorgensgottesdienst und da reicht nicht das Kalenderblättchen. Da brauchen wir mehr Text, mehr Gottes Wort. Da müssen wir drin baden eigentlich. Das wäre gut. Themen gleich, um zu sehen, nochmal abzurunden, wie wichtig das Gott ist. Wenn wir von der Tempelreinigung sprechen, ist auch in allen vier Evangelien präsent. Ich glaube, vor zwei Wochen wurde darüber gesprochen, ist eigentlich das Gleiche. Die Reinigung in uns selbst ist das gleiche Thema. Oder die Fußwaschung der Jünger, wo Jesus die Füße der Jünger wäscht. Da geht es auch um dieses, hey, ihr lauft in dieser Welt und ihr macht euch dreckig. Das ist völlig normal. Und darum braucht ihr eben diese Fußwaschung, damit ihr Anteil an mir habt. Damit das, was der Dreck, der uns trennt, damit der weg ist. Damit wir wieder voll einsteigen können. Okay. Da sehen wir, dass die Stiftshütte lehrt uns neutestamentliches Glaubensleben. Alles ist von Anfang an geplant von Gott. Und das finde ich so beruhigend. Ihm läuft nichts aus dem Ruder. Und ich glaube, ich habe heute alles gesagt. Ich möchte noch kurz beten. Herr, und ich danke dir einfach für dein Wort, dafür, dass du alles von Grundlegung der Erde schon so aufgezeigt hast, Herr. Danke für die Wege, die wir mit dir gehen dürfen. Und ich möchte dich bitten, dass du dieses Wort in uns wirklich tief verankerst und dass du uns Hunger nach deinem Wort gibst, Herr, nach Veränderung, Herr, dass der eigene Schweinehund, dass er immer kleiner wird und immer schwächer wird, Herr, und dass du in uns immer stärker wirst. Darum bitte ich dich und möchte einfach, dass du mit uns durch die Woche gehst und dein Wort bestätigst in unserem Leben, dass es kraftvoll wird, Herr, dass wir überwinden, dass wir weit überwinden in dir. Ich danke dir dafür. Amen.